mit hineinnehmen, einfach in eine Handvoll Bilder von dem Gebäude, das momentan am höchsten in den Himmel ragt. In Dubai steht das Ding, Burj Khalifa heißt es. Die Tage war es jetzt auch hier mit dieser ganzen Kriegswirre rund um den Iran teilweise wieder in den Medien. Ein riesen Oschi von Gebäude. Mal so drei Bilder, hier so von der Bauphase bis zur Fertigstellung. Ein Riesenteil, 628 Meter. Das ist ordentlich. Wir haben es vorher mit dem Oskar im Spaßberg schon gehabt. Das ist ein bisschen höher als der Böblinger Wasserturm. Ja, dezent höher. Es gibt 163 nutzbare Etagen. Also hier oben die Spitze, da wohnt jetzt keiner mehr drin in diesem Konstrukt aus Alu, Glas, Stahlbeton. Riese Ding. So nochmal jetzt so freistehend in der Umgebung hier, die Gebäude drumherum, die wahrscheinlich an sich auch gar nicht so klein sind, aber dann doch mickrig wirken vor diesem Gebäude mit einem Kostenumfang von 1,5 Milliarden Dollar. Durchaus ordentlich groß. So, hier seht ihr es einmal von der Seite. Hier einmal noch kurz der Blick von ganz oben. Also hier so, das Ding hat so eine große Antenne mehr oder weniger, in der du innen hoch kannst. Also wenn man darf und wenn man so verrückt genug ist, dass man mal kurz runter sieht, was da so von 828 Meter oben, was da so um einen alles rum ist und wie das Ganze doch relativ klein wird, sorgt für eine ordentliche Kulisse, die das Stadtbild prägt in Dubai, Abendstimmung, riesengroß, angeleuchtet und je nach Jahreszeit oder was gerade so los ist, wird es zur Leinwand, sei es wie hier links außen die Farben des Landes oder mal von der Lichtershow oder eben wie rechts außen an Silvester. Happy New Year steht mit dran. Es ist, da kann man wohnen. Wie gesagt, 163 nutzbare Etagen. Leute, die da ihre Wohnung drin haben oder wahrscheinlich eben auch Büroräume. Also durchaus eine begehrte, angesehene Adresse, die dafür sorgt, dass du ein bisschen was siehst, was um dich herum so los ist. Und zum Schluss nochmal das Bild vom Anfang. Schon ein wildes Ding, atemberaubendes Bauwerk. Von Touristen gern fotografiert, wobei Touristen beim Fotografieren auch ein Problem haben. Wie kriegst du das ganze Ding aufs Bild? Also ne, wie es jetzt ja aussieht, du musst doch ein Stück weit weg sein, damit du das Ding überhaupt halbwegs hier mit der Handykamera oder mit der Spiegelreflex oder was auch immer abgelichtet bekommst. Klassisch schwäbische Frage, warum baut man sowas? Was denkt ihr? Das ist jetzt auch der Punkt, wo ihr gern eure Gedanken teilen dürft hier im Raum. Ich wiederhole es nochmal dann, damit die, die zu Hause dabei sind, es nochmal hören, auch mit was davon haben. Wie kommt man drauf, so ein Gebäude in die Welt zu stellen? Was bewegt eins da dazu? Prestige, ja. Anerkennung, Entschuldigung, ja. Ja. Auffallen, Einzigartigkeit zeigen, dass man es kann, nicht nur technisch, sondern auch finanziell. Gibt es noch Gründe?
Wir wollen einen Namen machen,
dann genau, jawohl, hier sich einen Namen zu machen. Das ist dieser Schwenk, Christine, jawohl, den du schon zum Turmbau zu Babel hast, den wir nachher als Text haben. Vielleicht ist es auch noch touristische Chance, wenn man so eine Hütte in seiner Stadt stehen hat, da machen ein paar Leute Bilder damit und kommen diesbezüglich auch extra hin. Ich habe mal heute ganz geschwind googelt, ich glaube für 37 Euro oder so, 37 Dollar kannst du da hoch, so Schnäpple. Gibt es auch nochmal in Privatführung, ein bisschen ausführlicher, ein bisschen teurer. Das ist schon was. Zeigen, was man kann, wer man ist, international, vielleicht aber auch für sich selber. Wir können das. Unser Land hat es drauf, ne? So wenn man nochmal kurz zurückgeht, zu sagen, das Gebäude links, wie wir es da haben, hier die Projektionsfläche für die eigene Nationalflagge. Das ist zu sehen, wer sind wir. Und vielleicht ist auch nebenbei noch ein bisschen Anerkennung für die, die das Ding entworfen und entwickelt haben. Leute aus den Staaten. Und somit kommen wir zu diesem Bibeltext aus dem 1. Mose, aus dem Kapitel 11. Das sind die Verse 1 bis 9. Ihr habt ja eine Bibel vor euch liegen. 1. Mose 11, die Verse 1 bis 9, wo es eben auch um so ein Bauwerk hoch hinausgeht. Oder zumindest im Versuch, es zu beginnen. 1. Mose 11, die Verse 1 bis 9. Ihr habt es klassisch in Luther 20,17 vor euch liegen und ich lese es auch nach dieser Übersetzung. Und da heißt es: Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Land China und wohnten daselbst. Und sie sprachen untereinander: Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen. Und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen: Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut über die ganze Erde. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach: Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen. Und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf! Lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort über die ganze Erde, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr das selbst verwirrt hat aller Welt Sprache und sie von dort zerstreut hat über die ganze Erde. Wohl auf. Lasst uns loslegen. Meine Kinder hier kennen so einen Satz in ähnlich. In der Kinderserie Bob der Baumeister. Diese Figur, die loszieht mit ihren Maschinen, um dies und jenes zu bauen. Können wir das schaffen, heißt es dort. Ja, wir schaffen das. Und so ist auch hier in dieser Stadt dieses Ansinnen da, eine Stadt zu bauen, einen riesigen Turm, ein Bauwerk, das alles in die Schatten stellt, in den Schatten stellt, den der Turm werfen wird. Und wir bekommen im Vers 4 drei Gründe dafür nochmal genannt, warum sie es bauen. Und da steckt schon mal sehr viel drin, das nachher vielleicht auch durchaus entlarvend für dich und mich ist. Vers 4, da heißt es: Und sie sprachen: Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut über die ganze Erde. Es sind drei Gründe, die hier genannt werden. Warum baut man sowas? Weil jedes Bauvorhaben braucht ja einen Grund. Also die von euch, die selber ein Haus baut oder ein Haus umbaut haben, die brauchen ja auch einen Grund dafür. Warum macht man sich die Mühe? Warum investiert man das Geld, die Zeit, die Kraft? Und sie nennen drei Gründe, warum sie das Ganze bauen. Es beginnt mit dem, dass es heißt, die Spitze des Turms, die soll bis zum Himmel reichen. Es soll nicht nur ein riesiges Hochhaus sein, das in den Himmel ragt, so wie der Burj Khalifa in Dubai, sondern am Ende des Tages sollen und wollen die Erbauer wirklich auf einer Stufe mit Gott stehen. Dieser Name der Stadt, Babylon, oder Babel als Stadtname, bedeutet auf Babylonisch eigentlich Gottespforte. Also es ist klar, wohin du mit diesem Bau willst. Du willst in Gottes Nachbarschaft und bei ihm an die Tür klopfen. Das ist eins. Das zweite ist, sie wollen sich da damit einen Namen machen. Jetzt das Wilde ist ja, wem gegenüber wollen sie sich einen Namen machen? Wenn es heißt, alles Volk lebt da. Also sonst, wenn ich mir einen Namen machen will, dann gibt es ja mit dem, was ich mache, irgendein Gegenüber, das ich beeindrucken will, ja, dass nachher andere Leute sagen könnten, hoi, der Martin. Ja. Das ist ja bei sich Namen machen heute das Ding, dass es andere gibt, die sagen, hoi, was der macht. Sie machen sich nicht einen Namen vor anderen. Es sind keine anderen da, die staunen könnten, wie wir vielleicht hier den Burj Khalifa in Dubai angucken, sondern eigentlich sie machen sich einen Namen für sich selber. Es geht um ihre eigene Identität, um die Frage, wer sind wir? Wer sind wir? Und dieser Turm, der wird in ein in Backstein umgesetztes Zeichen dafür, wer sie selber sind. Es wird sie, soll sie immer wieder daran erinnern, ihnen deutlich zeigen, wer sie selber sind. Der Turmbau, der ist ein Ausdruck davon, dass die Menschen in Babel sich auf sich selber verlassen können. Und das ist mit das Dritte, dass Gott keine Rolle spielt. Das ist mit der dritte Grund. Die Zerstreuung über die ganze Welt, die soll verhindert werden. Also wir wollen bei Gott an die Haustür klopfen, wir wollen uns einen Namen machen und wir wollen beieinander bleiben. Wurscht egal, was Gott sagt. Das ist ja so das Ding. Am Anfang nach der Schöpfung hat Gott zum Menschen gesagt, hier füllt die Erde, bevölkert sie. Und jetzt in 1. Mose 9 gibt es eine Wiederholung davon. Aber die Menschen, die sagen, hey, wir wollen da beieinander bleiben. Das ist unser Ort und dieser Bau ist der Ausdruck davon. Darum geht es bei diesem Turmbau. Wir klopfen damit an Gottes Haustür, wir geben uns selber Bedeutung, einen Namen und wir bleiben zusammen, egal was Gott auch anderes wollen könnte. Dieses Ding mit sich eine Bedeutung geben, bedeutsam sein und sich einen Namen machen, das war nicht nur damals bedeutsam, sondern ist es heute mindestens genauso. Jeden Tag, wenn du irgendwo in die Zeitung guckst, ins Amtsblatt oder in das Fernsehen anmachst und Werbung siehst, es geht eigentlich durch die Bank darum, dass Menschen Anerkennung und Bedeutsamkeit suchen. Dass es um Respekt geht, um Renommee, um Prestige vor jemand anderem. Und wahrscheinlich muss nicht mal ins Amtsblatt, in Zeitung oder hier ins Fernsehen reingucken, sondern kennst es selber, dass wir als Menschen einen Bedarf haben, bedeutsam zu sein, gesehen zu werden. Dass es andere Leute gibt, in deren Augen wir irgendwie wirken wollen. Sei es, dass sie einen als freundlich wahrnehmen, als offen, als fähig, als liebenswert. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum man sagt, ich will vor jemand anderem ein gewisses Bild, ein gewisses Image haben. Das ist relevant, das ist wichtig. Ich bin immer 800 Zählendorf aufgewachsen auf der Alp und bei uns gab es dann immer wieder, als wir noch Kids waren und durchs Dorf gerannt sind und wenn man irgendjemand begegnet ist, gab es diese wichtige Frage, wem gehörst du? Ja? Es ging nicht um Leibeigenschaft und Sklaverei. Die Frage, wem gehörst du, zu wem gehörst du, auf gut Deutsch, zu welchem Stamm, zu welcher Familie, zu welcher Sippschaft gehörst du? Und hoffentlich hast du in der Situation als Kind nicht irgendwas Dummes gemacht, das deiner Familie, deiner Sippe hier irgendwie in Anführungszeichen Schande macht und sie blöd dastehen lässt. Aber gleichzeitig war es auch klar, oh, du bist der Sohn oder der Enkel von, das gibt dir eine Bedeutung von jemand anderem her. Oh, es ist klar, das ist der Enkel von Mateskarl. So, ja, und plötzlich warst du jemand anders, weil du die Bedeutung von deinem Opa hattest. Oh, oder eben auch nicht, ja. Und sagt, oh, das ist Boost von Selem und jenem. Ja, hier die abschätzige Formulierung zu sagen, das ist das Kind von diesem oder jenem. Bedeutsamkeit ist da, das bleibt ein Riesenthema, Name zu haben, der was Positives bedeutet. Jeden Tag gibt es ganz viele Unternehmen auf diesem Erdball, die ganz viel Geld dafür investieren, um einen Namen zu haben, der etwas wert ist. Geben ganz viel Geld für Werbung aus. Versuchen, sich in ein gutes Licht zu rücken und Bedeutsamkeit zu kriegen. Dass man sagt, hoi, wenn man so ein Auto fährt, wenn man ein Fahrrad von dem Hersteller hat, wenn man die Wärmepumpe von dem und dem Unternehmen hat und so weiter und so fort. Das ist bedeutsam. Es geht darum, einen Namen zu haben. Das steckt zutiefst in uns drin, bedeutsam zu sein. Und je nach Lebenssituation kommt diese Bedeutung vielleicht aus ganz unterschiedlichen Dingen raus. Eben, wo kommst du her? Was für eine Kleidung trägst du? Wie sollen die anderen mich wahrnehmen mit dem, wie ich auftrete? Wo machst du Urlaub? Was für eine Leistung hast du vielleicht im Sportverein gebracht? Was war deine Position im Geschäft? Bei uns auf der Alp und vor der Alp war das große Ding, wenn jemand sagen konnte, ich oder mein Sohn schafft beim Grotzbeckert. Das ist so bei uns hier, Alpstadt, das ist so, also es ist kurz vor Himmel, ja, so, na, der schafft beim Grotz, ja. Aber hier die Bedeutung, hier früher bei IBM zu arbeiten oder bei Daimler oder bei Bosch zu arbeiten, kann ja sowas Ähnliches sein. Man bekommt Bedeutsamkeit dadurch, dass man wo berufstätig ist. Oder du bekommst ein Stück Bedeutsamkeit, so hat mir das letzthin jemand beim Besuch gesagt, dass Leute dann hier im Heim sagen, um mich rum definieren sich alle über das, was ihre Kinder und ihre Enkel tun und sind. Aber wer sind die denn selber noch? Gibt's euch noch? Oder habt ihr nicht mehr als das, dass ihr euch über eure Nachkommen definiert? Das hat mir der Manfred so deutlich gesagt. Er sagt, da schwätzen sie alle von ihren Kindern und von ihren Enkeln. Aber euch gibt's doch als Menschen auch noch. Wir suchen nach Bedeutsamkeit. Und das gibt's ja durchaus in der christlichen Variante. Welches Bild willst du, will ich in der Gemeinde vermitteln? Was sollen die Leute rein äußerlich von dir und mir denken? Warum setzt sich diese Person ein für das, was sie sich einsetzt? Ich habe mich schon im Vorbereiten auch gefragt, gibt es so christliche Turmbauprojekte? Also der spannende Punkt ist oftmals eben, aus welcher Motivation tue ich, tust du, tun wir die Dinge, die wir machen. Geht es darum, Gott zu ehren, um dich gebrauchen zu lassen und der Gemeinde zu dienen oder damit nachher jemand sagt, hey, ich gebe dir für das, was du tust, Anerkennung. Wir können das Gleiche tun aus super unterschiedlichen Gründen. Gott reagiert auf das, was in Babylon passiert. Und es hat was ziemlich Humorvolles, wie er das im ersten Moment macht. Ich lese nochmal die Verse 5 bis 7. Da heißt es, da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen. Und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. Hat ein bisschen was Humorvolles in diesem Vers 5. Die Absicht ist, ein riesiges Gebäude zu bauen, das hochgeht und bei Gott an die Haustür klopft. Gottes Pforte, Himmelspforte mäßig. Und Gott sagt, Moment, ich muss mich mal geschwind runterbeugen, damit man das Ding überhaupt sehen kann. Es ist ja nicht so, dass Gott das nicht vorher schon wahrnehmen könnte, was da passiert. Aber es hat fast gar was Humorvolles, dass Gott sagt, Moment, lass uns mal geschwind uns runterbeugen, damit man überhaupt was von dem mickrigen Turmle sieht. Und dass Gott so eingreift, hat nicht damit zu tun, dass Gott sagt, Menschen dürfen nicht selbstständig sein. Aber er will sie davor bewahren, in etwas hineinzurutschen, das sie weiter und weiter von ihm wegbringt. Dass Gott uns als Menschen geschaffen hat, die sein Gegenüber sind. Und wenn sie die Gemeinschaft mit ihm verlassen und losgelöst von ihm leben, hat das bekanntermaßen tiefe und tiefgreifende Konsequenzen. Es besteht die Gefahr, dass sie sich in diesem Leben ohne ihn verrennen und am Ende ganz deutlich und hart die Konsequenzen tragen. Und so sorgt Gott für eine Sprachverwirrung. Die verstehen sich nicht mehr. Im Kapitel 10 heißt es eigentlich schon davor, dass sie die unterschiedliche Sprachen hatten und jetzt plötzlich in Kapitel 11 heißt es wieder, hey, die schwätzen alle gleich. Wie funktioniert das? Kapitel 11 mit diesem Abschnitt ist die Erklärung, wie es zu Kapitel 10 gekommen ist mit ihrer Sprache. In dieser Situation ist eigentlich direkt übersetzt, heißt es, damit ein Mann den anderen nicht mehr hört. Und wahrscheinlich kennst du selber, wie nervig es ist, wenn man jemanden nicht versteht, der zum vierten Mal einem versucht, was zu sagen, oder dem du zum vierten Mal versuchst, etwas zu sagen, obwohl ihr die gleiche Sprache sprecht. Einfach weil es um einen rum laut ist oder weil die Person nuschelt oder was auch immer das Problem ist. Oder das Hörgerät gerade nicht da ist oder was auch immer der Punkt ist. Aber einander nicht zu verstehen, ist unglaublich nervig. Das denke ich manchmal bei meinen Buben. Wenn die mit am Tisch sitzen und irgendwie so ein bisschen so, im Schwäbischen würde man sagen, in ihr Breimaul nein schwätzen. So, was willst du mir sagen? So, allein das ist schon nervig. Aber sie verstehen einander nicht mehr. Es fehlt jedes Verständnis für das, was der andere sagen will. Und ihr Bau muss zwangsweise aufhören. Und dann heißt es in den Verse 8 bis 9 so ergebnismäßig, was daraus entstanden ist. So zerstreute sie der Herr von dort über die ganze Erde, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Und daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr das selbst verwirrt hat aller Weltsprache und sie von dort zerstreut hat über die ganze Erde. Diese Stadt, Gottes Pforte, die wird zum Wortspiel, weil im Hebräischen hier, dass Gott hier ihre Sprache verwirrt, heißt eben auch dieses Auseinanderbringen hier, dieses Babel und das Wort dort im Hebräischen, Balal, ist ganz nah beieinander. Und jeder Jude, der das gelesen hat, der hat das Wortspiel gesehen. Er sagt, ja, aus der Gottespforte wird eine Verwirrung. Und aus diesem riesen Bauwerk, das mal mit ganz viel Begeisterung begonnen hat, ist eine peinliche und schmerzhafte Bauruine geworden. Das ist so mäßig peinlich, wenn du so ein Bauprojekt anfängst und es bleibt nicht mehr übrig als Bauruine. Steine, auf denen Gras wächst. Moos ansetzt und man nur noch sieht, dass es nichts war. Das Spannende ist jetzt, wie geht die ganze Geschichte weiter? Wenn du in deine Bibel reinguckst, was passiert danach? Man kann ruhig gern nochmal gucken, was kommt danach? Weil das irgendwie wirkt es ja jetzt eigentlich wie abgeschlossen. Sagen, okay, Turmbau, großes Vorhaben, Gott kniet sich runter, verwirrt ihre Sprache aus dem Ding, wird nichts, sie verstreut sich, zack, bumm, fertig. Das ist wie so ein Spannungsbogen, der fertig ist. Meine Frau wird sagen, die Geschichte Maus, der Spannungsbogen ist durch, die Story ist fertig. Wenn man dann weiter guckt, nach dem Vers 9, von Vers 10 bis 26, da kommen diese Geschlechtsregister, also ne, so wer hat welchen Sohn bekommen, diese Geschlechtsregister von Sem, einem der Söhne von Noah, bis zum Abraham. Und dann im Vers 27 bis 31, da geht es darum, dass Abrams Familie aus der Stadt Ur nach Haran zieht. Und dann beginnt Kapitel 12 mit den folgenden zwei Versen. Nach all diesem Gewirr mit Turmbau, Spracheverwirrung, dieses Geschlechtsregister und so ein bisschen Vorgeschichte von Abrams Familie, heißt es dann nachher einfach in Kapitel 12 in die ersten zwei Verse: Und der Herr sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich will dich segnen und, aufpass, Achtung, dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Spürst du das? Diesen Zusammenhang und diesen Gegensatz, der da ist? In Babel wird ein Turm gebaut, damit wir uns einen Namen machen. Und da ist dann hier dieser Senior, der von Gott gesagt kriegt: Zieh los, du weißt noch gar nicht wohin, aber zieh los, ich will dich segnen und ich will dir Bedeutung geben. Dieser dicke, fette Gegensatz, diese einzelne Person, der genau das eine fehlt, was ihm in seiner Kultur Bedeutung geben würde, nämlich Kinder und Enkel. In dieser Kultur, wo der rauskommt, ist Nachwuchs alles. Alles. Siehst du diesen Gegensatz, dass da an der einen Stelle Menschen sagen, wir machen uns einen Namen und Gott schmeißt das Ganze durcheinander und da ist dieser einzelne Kerl, zu dem er schwätzt und sagt, komm mit mir. Ich führe dich wohin. Du weißt noch nicht, wo es ist. Und ich bin derjenige, der dir Bedeutung und einen Namen geben wird. Das ist ziemlich, ziemlich wilder Gegensatz, das so zu sehen. In Babel bauen Menschen nach oben, um gesehen zu werden. Und bei Abraham spricht Gott von oben herab, hier in das Leben hinein von Abraham. Und damit beginnt er einen Weg, in dem es nicht um Selbsterhöhung geht, sondern dass Menschen sich Gott anvertrauen. Dass er ihnen sinnvolle Bedeutsamkeit gibt. Das ist der große Unterschied. Und deswegen lohnt es sich manchmal auch hier über die einzelne Geschichte hinaus zu lesen und diesen Gegensatz zu sehen. Hey, da wird gebaut, um sich einen Namen zu machen und hier ist ein Mann, zu dem, der kein Renommee hat, der kein Ansehen, kein Prestige hat, aber Gott zu ihm sagt, komm, ich will dir Bedeutung geben. Vertrau du mir, geh du mit mir los, ich will dir Bedeutung geben. Und auch das Neue Testament zeigt, dass dieser Weg, den Gott so mit dem Abraham geht, eigentlich auch die Linie ist, die er weiterführt. Die Bedeutsamkeit, die Rolle, die Identität, die eigentlich Abraham hat, ist nicht aus dem raus, was er selber tut, sondern dem, was Gott ihm gibt. Und so geht es auch durchs Neue Testament hindurch. Die Frage, wer wir durch Jesus sind, das ist ja mit eben auch die hier mit drinsteckt. Das, was wir Sonntag für Sonntag gerade immer wieder als Predigtreihe haben. Wo man jeden Sonntag fragt, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Was ist unsere Identität durch Jesus? Was ist auch die Bedeutsamkeit, die Rolle, die wir haben? Im Neuen Testament, zum Beispiel in 1. Johannes 3, Vers 1, da heißt: Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen. Die Bedeutsamkeit, Kind Gottes zu sein, ist etwas, das uns gegeben und geschenkt ist. Nicht, weil du es erarbeitet hättest, nicht, weil ich so toll wäre, nicht, weil wir als Gemeinde irgendwie super und besonders wären, sondern es ist geschenkt. Und Jesus erinnert auch seine Jünger daran. Die kommen zurück nach der Erfahrung, dass Jesus hat sie ausgesandt und sie erzählen, was sie alles erlebt haben. Und sie sagen, Jesus, sind wilde Sachen passiert, die wir gemacht haben. Wir haben Dämonen austrieben. Es war richtig wild, was wir gemacht haben, was passiert ist. Und da könnte man schon auch durchaus sagen, hey, da ist geistlich wahnsinnig viel passiert und sie erleben, was für eine Kraft in ihnen da war. Und Jesus sagt zu ihnen, freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch nicht an eurem äußerlichen Erfolg, sondern freut euch, dass eure Namen in den Himmeln aufgeschrieben sind. Unser Name hat eine Bedeutung. Wir haben Bedeutung als Menschen. Aber sie kommt nicht aus dem, was wir an persönlichen und vielleicht auch an christlichen Türmen bauen, sondern was Gott uns an Bedeutsamkeit gibt. Ist es schlecht, sich für Jesus mit Begabungen einzusetzen, Bibelstunden zu moderieren, hier Musik zu machen? Nein, überhaupt nicht. Es ist eine wunderbare Chance, für andere mit dem, was Gott dir an Begabung gegeben hat, zum Segen zu werden. Super, es ist gut. Und doch sind unsere Begabungen, wurscht egal, ob sie vor der Bühne, auf der Bühne, hinter der Bühne passieren, das sind nicht die Dinge, die uns Bedeutsamkeit geben, die uns nicht unseren Wert geben, sondern das, was Gott uns an Bedeutung gibt. Und somit kann man schon auch mal klassisch fragen, was ist meine Motivation? Diese Passage, die lässt dann schon ziemlich deutlich fragen, was ist meine Motivation, mich einzusetzen? Was ist meine Motivation für das, was ich tue? Geht es darum, dass ich Gott damit ehren kann, mich gebrauchen lassen kann, oder ist die Anerkennung und das Lob von anderen Menschen? Natürlich ist es schön, wenn Menschen einen loben. Halleluja, ich weiß das selber. Es ist viel schöner, aus dem Gottesdienst noch herauszugehen, wenn jemand gesagt hat, du Martin, das, was du heute gesagt hast, das hat mich bewegt, statt als wenn jemand zu einem sagt, Karl, das hätte ich heute auch lassen können. Das macht einen Unterschied mit einem. Das steckt in uns Menschen drin. Und ich freue mich über Rückmeldungen und meine Kollegen freuen sich. Und egal, was, wo wir uns einsetzen, gute Rückmeldung ist wunderbar. Und man darf die auch annehmen. Ja, es gibt ja manchmal unter Christen dieses komische Ding, dass man sagt, danke fürs Lob, ich gebe es weiter. Nein, das ist Quatsch, das darfst du gerne annehmen. Und doch ist die Frage, wo steckt meine Identität drin? Definiere ich mich über das, was ich mache oder leiste? Und was ist, wenn ich das nicht mehr kann? Habe ich da noch Bedeutung? Und Gott schüttelt dich vielleicht in diese Momente, in denen du sagst, du, mit mir kann er eigentlich nichts mehr anfangen. Meine Bedeutsamkeit, die ist durch. Guck dir der Abraham an, den alten Kerle. Also wirklich, wirklich da so mitten in seinem hohen Alter bekommt er noch von Gott eine neue Berufung. Und selbst mit knapp 40 hätte ich Angst vor der Berufung. Ich sage, gang fort, raus aus deinem vertrauten, guten Umfeld, verlass deine Familie, deine Verwandtschaft, dein gutes Umfeld. Und selbst im hohen Alter bekommt er das, so einen Auftrag hinein in etwas Neues. Vorweg, Gott kann nichts mehr mit uns anstellen. Und vielleicht, das ist auch noch eins, vielleicht lässt dich ein bisschen gelassener auf dein Lebenswerk blicken. Ich habe einen Kollege aus meinem alten Bezirk, der Theo Jetter. Falls du den googlen möchtest, er ist in Neu-Ulm, das ist hier so SV von Ost, hier so der einzige in Bayern von uns. Und er hat das so als dieses Lebensmotto, er hat es aus dem Englischen raus, aber es funktioniert auch halbwegs auf Deutsch, das sind eben vier Worte mit L. Dass er sagt, es geht darum zu leben, zu lieben, zu lernen. Und dann kommt das Englische, das funktioniert im Deutschen halt nicht. Im Englischen heißt to leave a legacy, ein Vermächtnis zu hinterlassen. Etwas zu hinterlassen, das zum Segen wird für andere. Und vielleicht gibt es Tage, wo du den Eindruck hast, was hinterlasse ich eigentlich mit meinem Leben zurück? Vor anderthalb Jahren ist mein Papa umgezogen. Und in seiner jetzigen Wohnung, die ist bedeutend kleiner und er ist Schreiner und ganz viele von den, oder eigentlich alle Möbel, die da drin sind, hat er selber baut. Und er sagt, eine ganze Ladung von denen kann ich gar nicht mehr aufstellen. Und er sagt zu mir, Martin, es ist schon brutal, diese Möbel zum Wertstoff zu bringen. Weil, wer will die noch? Die passen nirgends hin. Und also sagt, was bleibt von diesem Leben? Und ich bin froh, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der unserem Leben Bedeutung gibt. Und manchmal an Stellen, wo wir es gar nicht wirklich sehen. Manchmal hat er mit einem auch die Gnade, dass wir es deutlich erkennen dürfen. Ein Leben, das Bedeutung hat. Weil es von Gott gegeben ist und von ihm geprägt ist. Sagen, hier bin ich, Jesus, stell du mit mir was halbwegs Sinnvolles an. Selbst da, wo du vielleicht zurückguckst und sagst, das, was ich da gemacht habe, das war Murks. Und du sagst, das würde ich nie wieder so tun. Und wir haben es mit einem Gott zu tun, der mit diesem Leben, das wir führen, mit all dem Murks, der passiert ist und den du nicht mehr rückgängig machen kannst, noch was Gutes, Sinnvolles und Bedeutsames anfangen kann. Und ich bin da so froh drum. Ich bin da so froh drum, dass Gott mit uns was anfangen kann. Und diesem Leben Bedeutung gibt, deutlich mehr, als wir es vielleicht manchmal sehen. Und vielleicht in der Ewigkeit manches davon an Segensspur nachvollziehen können. Das ist das Letzte, was ich euch erzählen möchte heute Abend. Ich bin so ein bisschen im Erzählmodus und die Geschichte, die da sind. Meine Mutter, die war früher, hat einen Gemeindebezug gehabt, hat einen Jugendarbeits-EC-Bezug gehabt, ja, klassisch Jugendbund, wie das halt auf der Alp heißt. Und das hat sich später alles verloren in ihrem Leben. Und irgendwo bei uns hier zu Hause, auch wieder vor der Alp, unterhalte ich mich da mit Leuten aus der SV, wo auch die Gemeinschaften beieinander waren, und unterhalte mich mit einer Frau, die sagt, Martin, ich bin Christ, weil deine Mama mich eingeladen hat auf die Freizeit. Ja? Und ich stehe da und denke mir, hey Gott, wie bist du am Wirken? Was machst du da? Dass diese Person mir so mit einem strahlenden Grinsen gegenübersteht und sagt, dadurch ist so viel Gutes passiert in meinem Leben. Und ich war komplett überrascht, was Gott da gemacht hat. Haben wir das immer im Blick, welche Bedeutsamkeit uns Gott gibt? Nein. Aber vielleicht bekommen wir irgendwo die Gnade, im Nachhinein ein Stück von dem zu erkennen, wer er ist und was er mit deinem Leben Gutes getan hat. Ich möchte mit uns zum Schluss beten. Jesus, wie gut, dass du uns durch und durch kennst. Welche Menschen für uns bedeutsam sind und vor wem wir auch gut darstellen wollen. Wo Menschen bedeutsam sind und ihre Meinung bedeutsam ist. Wie du uns bedeutsam bist. Du weißt, wo es vielleicht also Momente gibt, wo die Anerkennung von Menschen das Tragende, Wichtige und Wertvolle erscheint. Und das ein bisschen aus dem Blick gerät, wer wir eigentlich sind. Und wer das entscheidende Gegenüber und der entscheidende Zuschauer, wenn man das so will, ist. Du weißt um diese Sehnsucht, die in uns Menschen drinsteckt, nach Bedeutung. Und du bist der sie einem Abraham gibt, dem es komplett an Bedeutsamkeit mangelt. Und deine Gnade findet Menschen und hat auch uns an unterschiedliche Stellen in unserem Leben gefunden. Und du sagst, dass du mit uns was anfangen kannst und uns zum Segen werden lässt für andere. Und darin eine Bedeutsamkeit liegt, zuallererst, dass wir zu dir gehören, dass wir deine Kinder sind und unser Name insofern bedeutsam ist, dass du ihn aufschreibst und festhältst mit der Perspektive Ewigkeit. Du weißt um die Möglichkeiten, sich dir zur Verfügung zu stellen. Du weißt um den jeweiligen Blick auf unsere Lebensgeschichten, was da drin bedeutsam oder unbedeutsam erscheint. Dinge, auf die wir gern zurückgucken oder auch Dinge, wo wir sagen, oh, das war Murks und ein tiefes Bereuen da ist. Und ich bitte dich darum, dass du dich mitten in diesen Dingen verherrlichst und dass auch da deine Gnade durchkommt. Und wir sehen, dass unser Leben in deiner Hand ist und bleibt. Wir brauchen nicht Türme bauen, um bedeutsam zu sein. Wir dürfen uns das einfach schenken und sagen lassen, dass wir deine Kinder sind. Und ich bitte dich darum, dass so alt wir jeweils sind und so alt wir noch werden, dass das in unseren Herzen zu Hause ist. Das Sehen, wir dürfen uns daran freuen, dass unsere Namen bei dir Bedeutung haben, weil du sie uns gibst, unabhängig von dem, was wir sind, wer wir sind, wie alt wir sind und was wir können. Hab riesig, riesig Dank dafür. Amen.